Heute kümmern wir uns um ein Thema, das sehr viel Fingerspitzengefühl braucht, nämlich um das Thema, wo sind eigentlich die Grenzen des Machbaren? Und wie ist das, wenn ich weiß, dass mein Pferd Schmerzpatient ist? Wie ist das, wenn mein Pferd irgendwo auch auf dem Level dazwischen ist, zwischen, ja, der hat Beeinträchtigungen und der hat Schäden? Aber also so richtig Rentner ist er eigentlich auch noch nicht. Und eigentlich möchte ich da noch, ich möchte da noch Bewegung hinzufügen oder ich muss auch der Haltungsbedingungen wegen Bewegung hinzufügen. Aber 100% ist das eben auch nicht mehr. Dazu habe ich viele Fragen von euch bekommen und das schauen wir uns heute gemeinsam in dieser Podcast-Folge einmal an. Viel Spaß dabei! Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück bei mir im Podcast. Wir haben im Januar auf Instagram und auf Facebook eine kleine Challenge für euch vorbereitet zum Thema Ohren vorne. Ohren vorne ist ein Thema, was mir total wichtig ist. Denn wir sehen da immer noch ganz viele Missverständnisse rund um das Thema. Und gerade wenn wir auch in die alternativen Reitweisen gehen, hören wir immer wieder, wenn die Ohren nach hinten zeigen, dann hört das Pferd eben besonders gut hin und konzentriert sich besonders gut auf seinen Reiter. Und das stimmt nicht. Wie wir heute wissen, gehört das nach Rückwärtsrichten der Ohren in den Bereich der Zeichen von Schmerz, von Diskomfort, vielleicht sogar in den Bereich des chronischen Schmerzgesichts, je nachdem, wie weit andere Anzeichen schon ja sich manifestiert haben bei dem Pferd. Wer dazu noch mal mehr wissen will, darf sich gerne unser Welfare Bundle noch mal im Shop runterladen. Das könnt ihr bekommen ab 10 € und da sind die 24 Behaviors in der Bodenarbeit, aber auch die Horse Grimace Scale zu diesem Thema drin. Und das ist was, was ich total schön finde. Einerseits finde ich es toll, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, euch darüber zu informieren. Andererseits finde ich es ganz toll, dass das keine Meinung mehr ist, sondern dass wirklich gesichertes Wissen ist. Und ich habe heute Morgen noch eine Kundin in der Beratung gehabt, die ist zu mir gekommen mit einem relativ jungen Wallach. Der ist jetzt keine 10 Jahre alt. Und sie sagt, ihr Bauch sagt ihr, dem Pferd geht es irgendwie nicht gut. Und sie hat 27 verschiedene Meinungen um sich herum. Und jetzt würde sie gerne einmal von mir hören, was ich sehe, wenn ich mir das Pferd angucke. Hat er eine Trageerschöpfung, ja oder nein? Was hat er denn eigentlich? Und das allererste, was ich gesehen habe, als ich auf dieses Pferd drauf geguckt habe, war, dass die Besitzerin ein sehr, sehr gutes Gefühl hat für ihr Pferd, denn entgegen all dem, was ihre Umgebung ihr gespiegelt hat, hat das Pferd konstant die Ohren eigentlich nach hinten gelegt und zeigt ein klassisches chronisches Schmerzgesicht. An dieser Stelle nochmal den Hinweis auch auf den Podcast mit der lieben Emanuela Della Costa, den wir vor 2 Wochen drin hatten. Den dürft ihr euch gerne nochmal anhören. Für mich waren da viele Takeaways und Aha-Momente drin, vor allem als Emanuela auch über den Bereich von chronischem Schmerz und chronischem Schmerzgesicht gesprochen hat. Und ich habe tatsächlich in meiner Praxis gemerkt, ich gucke jetzt nochmal ganz anders auf viele Pferde drauf. Fand ich total spannend und habe eben auch auf dieses Pferd heute Morgen nochmal ganz anders drauf geschaut. Und wenn wir jetzt in diesen Bereich gehen vom chronischen Schmerz und wir finden ja viele Pferde, die davon betroffen sind, das ist überhaupt gar nicht mehr, gar keine Seltenheit. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist das ja auch bei uns Menschen überhaupt gar keine Seltenheit, dann ist das natürlich eine ganz schwierige Frage, die immer wieder kommt, was darf ich denn überhaupt noch mit meinem Pferd machen? Was kann ich verantworten? Und ganz oft erleben wir ja auch, dass dann nicht ein Symptom alleine kommt, sondern wir haben einen Schmerzpatienten und weil der Schmerzen hat, vielleicht mit einer Arthrose, vielleicht mit Spatt, vielleicht durch Alter, vielleicht auch aus anderen Gründen, kommen immer mehr Sekundärsymptome obendrauf. Dann haben wir vielleicht auch noch einen Lungenbefund, dann haben wir vielleicht auch noch einen Magenbefund. Und dann ist die Frage, was kann ich denn überhaupt noch verantworten. Und einerseits habe ich das Gefühl, die Bewegung und die Arbeit tut ihm gut. Und andererseits sehe ich aber, mein Pferd zeigt deutliche Abwehrzeichen dabei. Ich finde, das ist eine ganz berechtigte Frage. Ne? Das ist auch was, was ihr mir jetzt in der Community über die letzten Wochen, über die letzten Monate immer wieder gespiegelt habt. Das ist eine Frage, die immer wieder auch in Erstberatungen, wenn ich Erstberatungen mache, online auftaucht. Was darf ich denn überhaupt noch machen? Was kann ich denn überhaupt verantworten? Und das würde ich gerne mit euch gemeinsam ein bisschen reflektieren. Denn es zählt ja, alles, was Spaß macht, ist erlaubt. Und alles kann, aber nichts muss. Lass uns das strukturiert anschauen. Als allererstes möchte ich euch an dieser Stelle nochmal raten, wenn ihr noch nicht mit den Pain Signals vertraut seid, ist das ein guter Moment, um die runterzuladen. Wenn ihr mit dem Schmerzgesicht noch nicht vertraut seid, ist das ein guter Moment, um das runterzuladen. Und das würde ich mal als meine Ausgangsbasis nehmen. Und jetzt dürfen wir uns einmal anschauen, habe ich ein Pferd, das immer ein Schmerzgesicht zeigt? Ich gehe mal davon aus, wir haben Diagnostik gemacht. Wir wissen vielleicht schon, was mit dem Pferd los ist. Wenn noch keine Diagnostik gemacht wurde, dann ist jetzt ein guter Moment dafür. Und dann würde ich als allererstes anfangen zu schauen, wie sieht das Gesicht meines Pferdes vor der Arbeit aus, während der Arbeit und nach der Arbeit. Auch das ein für mich total spannendes Takeaway aus dem Gespräch mit Emanuela. Ich weiß gar nicht, ob wir es auf Band haben. Ich unterhalte mich ja ganz gerne mit meinen Gästen auch noch ein kleines bisschen außenrum. Und wir waren uns einig, sie hat es beobachtet, ich habe das beobachtet tatsächlich auch bei meinem Tassilo, der ja einen Wobbler hatte und der trotzdem noch mit dieser wahnsinnig massiven Halsläsion trotzdem noch motiviert mit mir gearbeitet hat und trotzdem noch Gruppe hereinging dann irgendwann nicht mehr, das musste zu viel Zug gebracht haben, aber zumindest noch ein schönes Schulter hereingemacht hat, wo ich zumindest noch Bodenarbeit mit dem Pferd im Schulter herein, im gerade gebogen und gestellt machen konnte, vielleicht auch so ganz, ganz kleines bisschen die Bewegungsrichtung Richtung Gruppe herein machen konnte. Der hat noch Paraden gemacht und trotzdem habe ich gesehen, während ich mit dem Pferd gearbeitet habe, ihm geht es da nicht gut bei. Und weil wir noch keine Diagnose hatten und so ewig lange gesucht haben, war dann meine Konsequenz daraus erstmal alles an Equipment abzunehmen, damit das Pferd sich so positionieren kann, wie es ihm gut tut. Und trotzdem habe ich gesehen, spätestens nachdem wir ein bisschen auf der rechten Hand gearbeitet haben, dass das Gesicht meines Pferdes sich verändert hat. Und dann war die Kim hier und hat Fotos gemacht. Und dann habe ich mir die Fotos angeguckt und ich finde, das ist immer Fotos oder Videos, das sind immer so ein ganz, ganz schöner, ja, Check-in-Point, wo man dann einfach tatsächlich nochmal sehen kann, was passiert in der Mimik und ich kann mich selber nicht damit betrügen und ich kann mich auch selber nicht, ich kann es mir nicht schönreden und sagen, ach, aber er freut sich doch so oder er freut sich doch so über den Keks oder so. Sondern ganz oft tun Pferde Dinge, die sie tun, einerseits, weil sie sehr loyal zu uns sind, wenn wir eine gute Beziehung haben, und andererseits, ja, vielleicht aus einer Mischung aus Langeweile in zivilisierter Haltung, aber auch aus einem Teil von, ich komme sowieso nicht so richtig aus der Situation raus, also füge ich mich lieber. Und auch wenn ich mir einbilde, dass ich meinen Pferden da mehr Mitspracherecht einräume, ist es natürlich trotzdem so, dass sie in meinem Hof stehen, dass ich einen Zaun drum gemacht habe und dass ich diejenige bin, die das Futter bringt. Und ich bilde mir nicht ein, dass meine Pferde nicht intelligent genug sind, um das zu wissen. Das wissen die ganz genau. Und ich weiß auch, dass die mir den einen oder anderen Gefallen sicherlich auch aus diesem Grund auf der Reitbahn tun. Idealerweise wünschen wir uns immer, dass Pferde Freude an der Bewegung finden, aber in dem einen oder anderen Moment ist das eben nicht mehr, ist das nicht mehr wahr, das ist nicht mehr die Realität, ganz einfach. Und beim Tassilo war das so. Und ich kann mir bis heute nicht wirklich erklären, vielleicht war das diese gute, unglaublich gute Bindung, die wir hatten, aber ich kann mir bis heute nicht wirklich erklären, dass ein Pferd, das im Trab einfach umfällt, und ein Pferd, was irgendwie keinen Berg mehr hoch oder runter laufen konnte, trotzdem noch sehr bemüht darum war, Biegung, Stellung und Paraden mit mir auf der Reitbahn zu machen, sogar ohne Zaumzeug. Hat er aber gemacht. Und ich habe gesehen, dass er nach der Arbeit stärkere Schmerzen hatte als vor der Arbeit und dass sich dieser Amount of Pain während der Arbeit gesteigert hat. Und das ist natürlich etwas, was mich auf der einen Seite sehr bewegt hat. Auf der anderen Seite habe ich das aber natürlich auch sehr ernst genommen. Und das ist, glaube ich, der Rat, den ich euch da draußen mitgeben möchte, wenn ihr mit euren Pferden arbeitet und wenn wir wissen, hier liegt was vor, wir haben hier ein Problem, dann würde ich euch immer raten, beobachtet die Mimik. Beobachtet, wie viele Schmerzsignale gibt mein Pferd? Und ist das vielleicht in bestimmten Bewegungen oder Lektionen oder Gangarten mehr oder weniger? Beim Tassilo haben wir dann den Kompromiss gemacht, ne? Auch da, wir haben eine Halsläsion, wir haben eine neurologische Dysfunktion. Das Pferd hat kein Gefühl, großteilig noch nicht mal mehr richtig Kontrolle über seinen Körper. Balance Pads. Was ich sonst auch gerne empfehle. Ich bin also eigentlich ein totaler Verfechter von Balance Pads, aber in diesem Fall hat es dem Pferd extrem Angst gemacht. Der konnte das kaum ertragen. Das ging zu einem Punkt, dass wenn ich die Pads aus der Tüte genommen hat, hat er schon Panikanzeichen geschoben und ist schon, ne, hat sich schon irgendwie von mir wegbewegt, obwohl der sonst wie so ein Hündchen immer mit mir mitgelaufen ist. Dann bin ich doch ganz sicher, das ist nicht die richtige Übung für dieses Pferd. Dann kriege ich ein klares Feedback und dann sagt er, nö. Und dann sage ich, ach, weißt du, soll der ja Spaß bringen, musste auch gar nicht. Wenn ich einen Kunden habe, der mit so einer Problematik zu mir kommt, jetzt hoffen wir mal nicht, dass ihr alle Wobblerpferde da draußen stehen habt, da können wir sowieso nicht mehr viel machen. Da können wir nur noch Lebensqualität sichern. Aber da würde ich immer sagen, schaut doch mal, sucht euch doch ein Hobby. Was ist dein Hobby? Und beim Tassilo war das Hobby noch ziemlich lange, solange das noch ging und vor allem, solange wir noch guten Boden hatten. Also im Winter geht das ja nicht mehr so richtig. Geht das ja nicht mehr so richtig hier, wenn die Straßen vereist sind. Aber dann würde ich immer sagen, sucht euch doch ein Hobby. Und Tassilos Hobby war, wir gehen spazieren. Und das haben wir zwei dann einfach auch gemacht. So haben wir unsere letzten Wochen und Monate miteinander genossen. Wir sind spazieren gegangen, wir sind viele Stunden spazieren gegangen, sind manchmal 2, 2,5 Stunden unterwegs gewesen, manchmal auch länger. Er hat den Sommer in der Utmark noch gemacht. Und als ich dann in der Utmark gesehen habe, er kann die Berge nicht mehr runterlaufen, er kann die Berge nicht mehr hochlaufen, er verliert immer mehr Körperkontrolle, dann war eben auch der Moment gekommen, um ihn gehen zu lassen. Und so schrecklich das auch ist, muss man natürlich in dem Fall sagen, ein Pferd mit einem schwerwiegenden Wobbler-Syndrom, das 6 Jahre alt wird, hat es eigentlich, ja, hat die Lebenszeit verdoppelt. Da war die Strategie vielleicht gar nicht so verkehrt. Lass uns ein anderes Beispiel nehmen. Lass uns gerne in meiner Pferdeherde bleiben. Wir müssen gar nicht zu den Fellen sehen, die hier jeden Tag über den Schreibtisch huschen. Da können wir uns den Despino zum Beispiel angucken. Und der Despino ist jetzt ein 23 Jahre alter Hannoveraner und er hat sein Leben lang eine tolle Dressurarbeit gemacht. Wir hatten viel Spaß miteinander. Der hat schöne Schulparaden gemacht, der hat schöne Piaffen gemacht, der hat schöne Versammlungsarbeit gemacht im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und dann hat er irgendwann angefangen, vor 1,5, 2 Jahren, angefangen, in der Versammlung immer mehr zu sagen, eigentlich möchte er das nicht. Habe ich mir ein bisschen angeguckt und habe noch mal ganz kurz gedacht, aber eigentlich ist das gut für dich. wenn du versammelst und hab dann so ein bisschen mit die Grenzen ausgetestet und hab ein bisschen geschaut, was ist denn tatsächlich eigentlich gut für dich? Welche Bewegungen sind denn tatsächlich eigentlich gut für dich? Und hab mal den ganzen Personal Bias, den ich aus meinem Reiterleben mitgebracht habe, von Versammlung stärkt das Pferd, das ist eine tolle Sache, hinter mir gelassen und mein Pferd gefragt, was ist denn gut für dich? Jetzt hat er glücklicherweise eine Reiterin und eine Ausbilderin, die verschiedene Versammlungsgrade auch spielen kann und habe ihn immer mal wieder ja, so ein bisschen gespielt und habe gesagt, Mensch, was hältst du denn davon, wenn wir Equipment abmachen? In welchem Rahmen fühlst du dich denn noch wohl? Ist der Schritt okay? Ist der Trab okay? Ist der Galopp okay? Ist der versammelte Schritt okay? Ist der versammelte Trab okay? Ist der versammelte Galopp okay? Und wie ist das, wenn wir mehr Seitengänge hinzufügen? Und wie ist das, wenn wir mehr Versammlung hinzufügen? Und das war ganz spannend, denn in dem Moment, in dem ich meinem Pferd zugehört habe, hat er mir sehr deutlich gesagt, ja, ein bisschen Versammlung geht. Schritt, Trab, Galopp ist auch okay. Was aber nicht mehr geht, ist so das richtig tiefe Setzen. Habe ich mir gedacht, das ist ja interessant. Richtig tiefes Setzen möchtest du also nicht mehr. Dann haben wir ihn mal eine Zeit, dann haben wir ihn aus der Versammlung oder aus der starken Versammlungsarbeit rausgenommen. Und interessanterweise hat sich sein Gangbild von Tag zu Tag verbessert. Ich habe ihn also dann immer so ein bisschen bis an die Grenze genommen, wo er gesagt, ja, hier geht noch. Da waren die Ohren dann auch noch fröhlich. Und da war das Gesicht auch noch fröhlich. Und in dem Moment, wo er angefangen hat, Fratzen zu ziehen und die Ohren zurückzunehmen, habe ich gesagt, okay, das musst du nicht mehr. Das musst du einfach nicht mehr machen. Da schau mal einer, guck. Ein halbes Jahr später kam die Diagnose Spatt im linken Sprunggelenk. Und dann war mir auch völlig klar, warum das Pferd gesagt hat, nö. Möchte er eigentlich nicht mehr. Also ich glaube, man darf da ganz viel Zutrauen haben, man darf da ganz viel Vertrauen auch in das eigene Pferd haben und man darf sich immer mal wieder in die Position des Beobachters zurücknehmen und fragen, wie siehst du denn überhaupt die Lage, wenn du frei wählen darfst? Wo fühlst du dich am wohlsten? Und da, wo du dich am wohlsten fühlst, da haben wir eine grüne Zone. Und in dieser grünen Zone können wir anfangen zu explorieren und auch zu schauen, wo sind denn deine Grenzen? Ist es besonders viel Vorwärts? Ist es besonders viel Versammlung? Ist es Reiten? Ist es der Galopp? Ist es der Trab? Und in dem Moment, in dem wir das so differenziert sehen können oder auch sagen können, Mensch, alle Bewegungen im Schulter herein sind super, aber Kruppe herein ist irgendwie schwierig. Oder Schulter herein und Kruppe herein ist super, aber alles, was Trab ist, ist schwierig. Da kommen wir doch dann der bedarfsgerechten Arbeit, der leistungsgerechten Arbeit direkt viel näher. Und das ist das, was ich mir für meine Pferde wünsche, dass ich sie sehe in dem Moment, wo sie jetzt sind und wach genug bleibe oder reflektiert genug bleibe im Verlaufe ihres Lebens auf Veränderungen zu reagieren. Denn ich glaube, wir sind uns alle einig, das Leben passiert. Und das Leben fragt ganz selten nach, ob wir uns das so vorgestellt haben oder nicht. Ich habe mir das auch nicht so vorgestellt, dass ich mir vier Pferde kaufe und alle vier sind krank. Ich hatte mir eigentlich vorgestellt, ich kaufe mir vier Jungpferde und alle vier bilde ich zur Piaff aus. Das war eigentlich das Ziel dahinter. Hat leider nicht geklappt. Und jetzt habe ich hier vier Pferde stehen, die andere Bedürfnisse haben. Und mit denen ich unglaublich viel lernen kann, wenn ich dazu bereit bin, mich darauf einzulassen und wenn ich es schaffe, mein Personal Bias, meine Idee von so muss das sein, so hat das zu sein, hinter mir zu lassen. Und tja, jede Krise ist eine Chance, oder? War das nicht so? So kann das ja auch sein. Und im Verlaufe eines Pferdelebens passiert das Leben und die eine oder andere Verletzung wird passieren, die sich dann rehabilitieren lässt. Aber die Pferde werden eben auch älter, genauso wie der Despino. Und jetzt haben wir seine Arbeit leistungsgerecht angepasst und er ist fröhlich und er bewegt sich weiter und wir reiten ihn auch noch ab und zu. Wir machen viel Bodenarbeit, aber wir reiten ihn auch noch ab und zu. Und er hat ganz viel Selbstbestimmung zurückbekommen und Ich muss jetzt die Pille schlucken und sagen, okay, jetzt habe ich im Moment kein Pferd am Hof, was piaffieren kann. Schade, hätte klappen können, hat aber nicht, wird sich irgendwann auch wieder ändern. Wird, und das lässt sich natürlich viel leichter sagen, wenn man mal einen Stall mit 4 oder 5 Pferden hatte, die das alles konnten. Im Moment ist das aber nicht so. Und ich kann euch sagen, auch das ist für das eigene Ego, naja, nur so mäßig gut. Vor allem, wenn man hauptberuflich Dressurausbilder ist. Ich habe noch eine Frage bekommen, die ich hier ganz gerne ein bisschen einmal kurz vorlesen würde. Und die ich gerne mit euch gemeinsam besprechen möchte. Die Ramona hat geschrieben, sie verfolgt meine Posts und meinen Podcast und möchte sich einmal bei mir bedanken für die Mühe und für die Aufklärungsarbeit. Sie arbeitet ihr Pferd seit vielen Jahren akademisch und gibt sich immer Mühe zu erkennen, wenn etwas nicht passt. Jetzt ist ihr Pferd allerdings schon 25 Jahre alt und eigentlich schon lange nicht mehr wirklich reitbar. Sie wird immer besser darin, in ihrer Beobachtungsgabe, und auch das Gefühl für ihr Pferd wird immer feiner. Und das alleine finde ich schon ganz großartig. Und jetzt kommt ihr Problem, und das ist das, was wir eigentlich besprechen wollen. Mein Pferd ist alt und krank, schreibt sie. Er kann sehr vieles nicht mehr ohne Unwohlsein und wahrscheinlich auch Schmerzen. Aber durch seine COPD muss er einfach laufen, sonst setzt sich seine Lunge zu. Sie schreibt, ich merke auch, dass Versammeln der Arbeit und Brustgurt heben der Atmung gut tut, aber er zeigt Schmerzanzeichen in der Arbeit. Sie hat trotzdem das Gefühl, dass er motiviert und wirklich gut mitarbeitet. Und jetzt kommt ihre Frage. Bis zu welchem Punkt kann ich das verantworten? Und was wiegt am Ende eigentlich schwerer? Die Schmerzen, die er durch seine Befunde hat, oder das, was wir noch auf Stand halten können, solange wie wir arbeiten? Sie sagt, sie ist hier immer wieder sehr im Zwiespalt mit ihr selber, und fragt sich, wo man Antworten findet, und wünscht sich, dass dieser Aspekt noch ein bisschen mehr beleuchtet wird, denn wir fangen jetzt alle an, über Schmerz und Schmerzsignale zu sprechen, aber der Aspekt des alten Pferdes wird selten dabei beleuchtet. Und da finde ich, hat die Ramona einen total guten Punkt. Und sie wünscht sich, dass wir auch das Thema mal in die Arbeit aufnehmen. Wie gesagt, ich finde, das ist ein total guter Punkt, und ich würde mich gerne etwas mehr damit beschäftigen. Lass uns das auch mal Lage für Lage auseinandernehmen. Ein altes Pferd muss jetzt erstmal nicht krank sein, aber natürlich ist das so. Wir haben gerade kurz darüber gesprochen, das Leben passiert, und wenn man älter wird, ja, dann hat man halt schon so das eine oder andere erlebt. Und ich würde das, glaube ich, lieber unter dem Wort Lebenserfahrung zusammenfassen und weniger unter dem Begriff von Krankheit. Denn ganz viele Pferde sind ja einfach auch, wenn sie alt werden, also natürlich, ne, wir kennen alle immer die Negativbeispiele, aber in meinem Kundenkreis, in meinem Schülerkreis sehe ich das nicht. Ich sehe viele Pferde, die alt sind und gut geliebt. Ich sehe viele Pferde, die älter sind und die schon eine ganz lange Reise mit ihren Menschen zusammen haben. In meinem Umfeld sind auch nicht die Pferde, die irgendwie von einem zum anderen weitergegeben worden sind, sondern ich sehe oft wirklich lange Beziehungen, und auch Menschen, die sehr darum bemüht sind, wie die Ramona, die mir die Nachricht geschrieben hat, die sehr darum bemüht sind, ihrem Pferd einen wunderschönen Lebensabend zu gestalten. Und das alleine verdient einfach schon sehr viel Respekt in meinen Augen. Und so wünsche ich mir das auch in meiner Community. Natürlich können wir aus einem 25-Jährigen keinen Dreijährigen mehr machen. Ja, also ich glaube, das ist uns allen klar, und das brauchen wir auch gar nicht weiter besprechen. Die Frage ist aber auch, ist das die Aufgabe? Ich glaube nämlich nicht, dass das die Aufgabe ist. Wir können ja auch aus einem 80-Jährigen keinen 18-Jährigen mehr machen. Und auch das ist ja nicht die Aufgabe. Und wenn ich mir meinen Schwiegervater hier nebenan gucke, der ist jetzt 85, ich glaube, der ist immer noch fitter als der Rest vom Hof zusammen. Ich sage immer so ein bisschen mit einem liebevollen Blinzeln, das ist der beste Mitarbeiter, den wir haben. Und wenn wir den jetzt irgendwo in die Ecke stellen und sagen, du darfst nicht mehr, du bist jetzt alt, und weil du alt bist, er hat ein bisschen Knie rechts und er hat ein bisschen Schulter, und weil du alt bist, darfst du jetzt nicht mehr mitspielen, damit du dich nicht überanstrengst, dann wäre das weder für seine Seele gut. Schließlich ist er das, derjenige, der den Hof hier aufgebaut hat oder großteilig aufgebaut hat, den von seinem Vater übernommen hat, über 80 Jahre gepflegt hat. Und er ist derjenige, der die Felder hier gebrochen hat, der den Wald angelegt hat, der die Häuser gebaut hat. Und ich finde, das können wir ihm ja nicht nehmen. So ähnlich ist das mit einem alten Pferd. Die Ramona erzählt von ihrem 25-Jährigen. Ich kann von meinem Despino mit seinen 23 Jahren erzählen. Wenn ich mich jetzt nur noch um die Jungspunde kümmere und ihn nicht mehr angucke, finde ich, wird das einerseits unserer Beziehung nicht gerecht. Schließlich sind wir schon 20 Jahre zusammen. Andererseits möchte ich mit ihm Zeit verbringen. Schließlich sind wir schon 20 Jahre zusammen. Und ich finde auch, ich bin ihm nicht schuldig, ihm meine Zeit zu widmen. Ich verbringe auch einfach wirklich gerne Zeit mit ihm. Trotzdem muss ich sehen, er hat halt nicht mehr den Körper eines Dreijährigen. Ja, und da kommt wieder die Sache mit der bedarfsgerechten Leistung. Wenn ich jetzt ständig Sachen von ihm verlange, die ihm Stress machen, die ihm Schmerz machen, bei denen er sich nicht wohlfühlt, dann werde ich den geistigen und den körperlichen Verfall eher noch fördern. Vielleicht habt ihr so ein bisschen auf meiner Reise, wart ihr vielleicht ein kleines bisschen dabei oder habt auch schon mal in die Membership reingeguckt. Im letzten Jahr haben wir uns mit dem Thema Trainingsplanung auseinandergesetzt. Wir haben uns mit dem Thema, wie baue ich Trainingspläne auf, aber auch, was sind Gewebeerholungszeiten, welche Gewebe gibt es überhaupt? Was ist ein überschwelliger Reiz? Was ist kein überschwelliger Reiz? Wo trainiert man Kondition und so? Auseinandergesetzt. Und das ist natürlich was, was gerade bei der Arbeit mit alten Pferden oder gerade bei Pferden auch mit Handicap mir zugute kommt, weil wir uns dann anschauen können, wo ist denn jetzt bei dir die Wohlfühlleistung und wo wird der Reiz überschwellig? Und kann ich in deinem Alter und in deiner Konstitution einen überschwelligen Reiz überhaupt noch verantworten? Oder gehen wir eher in ein lockeres Ausdauertraining rein? Das heißt, wir wollen eine Kapazität erhalten. Wir wollen aber nicht mehr Muskulatur zum Beispiel aufbauen. Und das wäre jetzt so eine Sache, die ich an der Stelle dem Menschen mit auf den Weg geben würde. Wir wollen Kapazität erhalten, use it or lose it. Wir brauchen aber nicht mehr die Aufgabe immer schwieriger machen. Denn also mal da schon abgesehen, dass wir ein gewisses Alter erreicht haben, ist bei einem Pferd mit chronisch entzündlichen Vorgängen ist sowieso, tja, ich würde sagen, irgendwo zwischen schwierig und zweifelhaft, dann noch aktiv Reize zu setzen, würde ich nicht machen, macht keinen Sinn. Sondern wir wollen, so gut es geht, ne, Geschmeidigkeit erhalten, Spaß erhalten, Bewegungsfreude erhalten und einfach in einem gewissen Rahmen auch ein Entertainment-Programm für unser Pferd anbieten. Denn ich finde, auch das sind wir den Pferden schuldig, in dem Moment, in dem wir sie in eine zivilisierte Haltung bringen, in dem wir ihnen ganz viel Entscheidungsfreiheit auch wegnehmen in der Haltungsform und wo sie ihren natürlichen Bewegungsdrang oft nicht ausleben können. Auch da dürfen wir natürlich dann schauen, ist zum Beispiel ein Offenstall oder ein Bewegungsstall für den 25-Jährigen noch die richtige Lösung, wenn der sich da wohlfühlt und in seiner Herde steht und das eine gewachsene Struktur ist, wird tolle weiche Liegeflächen haben, dann ist das sicherlich mit Ja zu beantworten. Wenn wir aber zum Beispiel auch ein Pferd haben, was nicht mehr alles fressen kann, sondern vielleicht auf Weichfutter angewiesen ist, oder ein Pferd ist, das in der Gruppe gescheucht wird, das passiert ja gerne den älteren Pferden dann auch, wenn die irgendwann ihren Rang verlieren, dann dürfen wir natürlich auch überlegen, finden wir hier eine andere Lösung? Ja, können wir vielleicht am gleichen Stall bleiben, aber finden wir eine andere Lösung? Können wir den über Nacht aus der Gruppe nehmen? Haben wir ein Paddock nebendran? Wie kann man das so umbauen, dass das für dieses Individuum wieder passt? Damit werden wir natürlich auch schon viel Unwohlsein regulieren können. Denn wir wissen ja gerade von Schmerzpatienten, gerade von chronischen Patienten, der Schmerz geht nicht mehr weg. Also dieser gewisse Unterton, der ist noch irgendwie da. Aber ganz viel an Lebensqualität hängt davon ab, wie der Kontakt ist, wie das Pferd im Kontakt ist mit seinem Menschen, wie die Umwelt gestaltet wird, wie wir das framen können. Und wir haben auch, ne, wir haben ganz viele chronische Erkrankungen, die in den richtigen Händen gar nicht so ein großes Problem sind. Lass uns mal das Beispiel COPD nehmen oder equines Asthma nehmen. COPD sagt man ja heute nicht mehr. Wenn ich einen Stall habe, der staubarm ist, wenn ich die Fütterung einstellen kann, vielleicht mit bedampftem Heu arbeite, mein Pferd nicht in einer Stallgasse stehen muss, dann ist das überhaupt gar kein großes Problem. Dann muss ich das Training wieder, Achtung, leistungsgerecht anpassen. Aber das Pferd an sich hat erstmal eine gute Lebensqualität. Ich persönlich, mich würde das jetzt nicht schocken in der Haltungsform, in der wir hier leben. Hätte ich überhaupt kein Problem damit, ein Pferd mit equinem Asthma bei mir einzustallen. Wir haben in dem einen Offenstall, den wir haben, ein Sandgemisch auf dem Boden. Wir haben in dem anderen Offenstall Holzspäne. Wir haben 2 Drittel Heulagefütterung und 1 Drittel Heufütterung. Das heißt, wir haben eine sehr staubarme Fütterung. Wir machen Hescheheu. Das ist das staubärmste Heu, was du produzieren kannst. Ne? Die Heulage ist sowieso feucht. Das Pferd hat 24 Stunden am Tag, 365 Tage frische Luft. Im Sommer laufen die Berg hoch und Berg runter. Der hat also auch immer diese konstante Bewegung und frische Luft. Wird mich jetzt überhaupt nicht schrecken. Der wird hier ziemlich unauffällig sein. Das sieht vielleicht in Düsseldorf Downtown, wenn ich den Stall neben, ach, sagen wir mal, neben der Autobahn habe, vielleicht ein kleines bisschen anders aus. Dann habe ich vielleicht nicht die Möglichkeit, dass mein Pferd 24/7 draußen steht. Dann habe ich vielleicht nicht die Möglichkeit, dass er sich konstant, aber ruhig bewegen kann. Und ich habe vielleicht auch nicht die Möglichkeit, die Fütterung so einzustellen, wie wir das haben. Und dann habe ich auf einmal ein Problem. Habe ich jetzt einen Stall an der Nordsee? Ja, dann ist das Problem bekannterweise auch nicht so gut. Ich glaube also nicht, dass wir das perfekte Pferd finden müssen. Ich glaube nur, dass wir das Pferd finden müssen, das zu unseren Lebensumständen und unseren Ideen und Zielen gut passt. Wenn ich also in so eine Umgebung, sagen wir mal große Marschweiden an der Nordsee, ein Pferd suche, das vor allem Wanderreiten gehen soll, und zwar im ruhigen Ausreittempo, vielleicht 3, 4 Stunden, dreimal die Woche, und ansonsten ein bisschen am Boden bewegt wird, dann wird er sicherlich fröhlich sein. Wenn er jetzt aber eine große Springpferdekarriere machen soll in der höchsten Klasse und nicht die entsprechenden Rahmenbedingungen kriegt, dann wird das für dieses Pferd ganz dramatisch und fürchterlich sein. Und ich glaube, so darf man das sehen. Lass uns zurückgehen zu Ramonas Beispiel. Auch sie spricht von der COPD und sie spricht davon, dass sie einerseits das Gefühl hat, Unwohlsein und Schmerzen sind ein Thema, andererseits aber auch, dass wenn er eben nicht läuft, dass die Lunge sich zusetzt und sie merkt, dass die versammelnde Arbeit und Brustkorbheben der Atmung gut tut. Ja, Ramona, da hast du wahrscheinlich recht mit, dass Brustkorbheben gut tut. Der Grund, warum das gut tut, ist, dass das Pferd in den Momenten die Zwischenrippenmuskel aufspannt. Und die sind meistens bei Pferden mit Lungenthematiken verkrampft. Die Pferde atmen nicht mehr richtig tief durch, ne? Dann kriegen die da Druck drauf, dann kriegen wir eine fasziale Spannung. Wir sehen dann eben oft ja auch trageerschöpfungsartige Symptome. Pferde atmen nicht mehr tief durch und dann bist du in so einem Teufelskreis drin und das wird nicht mehr besser. Wenn du jetzt aber auch siehst, dass die Versammlung an sich ihm nicht mehr gut tut, dann können wir doch überlegen, wie können wir dieses Phänomen des Aufspanns der Zwischenrippenmuskulatur vielleicht auf andere Art und Weise lösen und dabei beobachten, was tut denn meinem Pferd davon noch gut? Und eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, mit allem, was Rücken aufwölben, vielleicht über Schrittstangen gehen. Eine Möglichkeit wäre, wir könnten spazieren gehen im Gelände und wir können im Wald berghoch und runter gehen. Dann bekommt das Pferd, ne, die Bewegung. Wir kriegen auch eine Bewegung in den Rücken rein. Du hast gesagt, reiten kannst du ihn eh nicht mehr. Und da sind lange Spaziergänge ja perfekt. Und manchmal darf man sogar noch für eine Zeit lang aufsteigen. Wir können uns überlegen, wie können wir sonst noch Bewegung hier reinbringen, wie können wir vielleicht sonst auch noch Bewegungsanreize schaffen und gerade den Bereich um die Brust ein kleines bisschen stabilisieren. Und da wären ja auch so Passive-Physio-Maßnahmen, Podestarbeit zum Beispiel, vielleicht Sachen, die man innerhalb des Paddocks machen kann. Es gibt diese tollen Ideen von, man kann auch Futter auf verschiedene Höhen hängen und kann da vielleicht ein kleines Podest drunter bauen, dass die Pferde sich selber mal hochstemmen müssen und so trainieren. Man kann mit Ästen arbeiten, mit Kräutern arbeiten. Das wären ja auch Möglichkeiten, um den gleichen Effekt zu erzielen. Bringt uns natürlich nur was, wenn das Pferd sich dabei wohler fühlt als in der Reitplatzarbeit, als in der stark versammelnden Arbeit. Eine weitere Möglichkeit, die uns noch einfällt, wäre zum Beispiel die Möglichkeit mit dem Gewebe selber. Wir könnten osteopathisch eingreifen, wir könnten Massagen machen, wir könnten Faszienlösen machen, gerade für den Brustkorb, gerade für die Zwischenwirbelmuskulatur. Wir haben bei uns im Membership einen Fasting-Kurs zum Beispiel, da zeige ich solche Techniken auch. Wir können Lymphputzen machen, wir können alles solche kleinen Dinge machen, die das Pferd unterstützen und können dabei darauf achten, dass wir uns natürlich die Sachen rauspicken, bei denen es sich am allerwohlsten fühlt. Und ich glaube schon, dass es auch mal anstrengend sein darf. Ich finde schon, dass auch alte Pferde noch mal traben oder galoppieren dürfen, wenn die darauf Bock haben. Ich finde aber auch, dass wir weggehen dürfen von diesem Personal Bias, von es muss auf jeden Fall Versammlung sein, damit es meinem Pferd gut tut. Oder es muss auf jeden Fall Galopp sein. Also ich glaube, so dieses Muss, das darf da raus. Und dafür darf da ganz viel Raum rein für. Wir möchten uns mit Dingen beschäftigen, die uns Freude bringen. Wir möchten uns mit Dingen beschäftigen, die uns beiden gemeinsam gut tun. Und ich möchte gerne auch das schlechte Gewissen so ein bisschen hinter mir lassen und auch das schlechte Gewissen bei euch so ein bisschen dahinter lassen. Denn wenn wir in dieses Gespräch reingehen, dass wir jetzt hier gerade führen, und auch sie auch sagt, ne, sie ist in einem Zwiespalt mit sich selber und eigentlich sagt ihr Bauchgefühl, ist nicht so gut, aber irgendwie hat sie das Gefühl, das muss doch, sonst wird es noch schlechter. Nee, glaube ich nicht. Und ich glaube, da darf mehr Platz sein fürs Bauchgefühl. Ich glaube, da darf mehr Platz sein für, das tut uns wirklich gut und nicht, das sollte uns eigentlich gut tun. Und ich glaube, wir dürfen auch Realist sein. Wir dürfen einfach ganz realistisch sagen, mein 23-Jähriger, der wird nicht mehr drei. Mein 25-Jähriger, der wird nicht mehr drei. Wir dürfen einfach auch eine schöne Zeit haben und dürfen schöne Sachen miteinander machen und dürfen loslassen von dem ganzen äußeren Druck, der da kommt, von Dingen, die eigentlich so sein müssten, aber vielleicht in der Realität nicht so sind. Und da würde ich im Zweifelsfall immer dazu raten, frag mal dein Pferd. Der wird schon wissen, wie es seinem Körper geht. Und der wird schon wissen, worauf der Lust hat. Und vielleicht hat er heute Lust auf Versammlung. Und dann war der Trainingsreiz so groß, dass der jetzt 3 oder 4 Tage alles will, aber um Gottes Willen nicht mehr versammeln. Und dann ist auch das in Ordnung. Und je größer unsere Werkzeugbox da ist, desto mehr können wir dann auch auf die persönlichen Bedürfnisse unseres Pferdes einfach eingehen und unser Pferd als das wahrnehmen, als das Wesen komplett wahrnehmen, das er tatsächlich ist und dass er, ja, was er gerade braucht. Und in dem Moment fällt dann ja auch ganz viel Last von uns ab. Einmal ganz kurz noch, nur aus dem Grunde, weil ich immer wieder diese Fälle sehe. Wenn ihr Pferde habt mit einer COPD, dann tut mir doch bitte den Gefallen, gerne einmal kurz den Magen angucken, wenn wir schon alles andere optimiert haben und das Pferd wird nicht besser, dürfen wir immer einmal auch kurz an den Magen denken, dass der nicht vielleicht auch noch da irgendwie mitspielt und Verbesserung verhindert. Das Zweite, was ich euch wirklich ins Herz legen möchte, ja, COPD-Pferde, equines Asthma-Pferde, die brauchen Bewegung. Und jetzt liegt hier ganz dick unterstrichen der Fokus auf dem Wort Bewegung. Was die nicht brauchen, sind stark überschwellige Trainingsreize. Das ist einer der groben Fehler, die immer wieder gemacht werden und die dafür sorgen, dass die Pferde sich verschlechtern statt verbessern. Ich habe gerade den Fall wieder gehabt von einer verzweifelten Kundin, wo das Pferd sogar professionell in der Reha war und da wurde nicht einmal ein Pulsgurt drum gemacht und da wurde nicht einmal der Magen angeguckt. Und was ist passiert? Das Pferd wurde schlechter statt besser. Ja, schade, hätte klappen können, hat es aber nicht. In diesem Sinne wünsche ich euch, dass ihr eure Pferde ganzheitlich multidisziplinär anschaut und dass wir uns angucken, wo liegt denn hier wirklich der Hase im Pfeffer begraben und nicht nur, wo glauben wir, dass wir irgendetwas tun müssen? Und dann können wir es nämlich auch wieder mit Freude tun und haben einfach eine schöne Zeit zusammen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit, bis wir uns nächste Woche wiederhören und wiedersehen. Ich kann euch schon mal eine kleine Vorschau geben. Nächste Woche haben wir Bernd Branderup im Podcast. Wir haben nämlich Ende Februar wieder ein gemeinsames Webinar online. Und dieses Mal geht es um das Thema Stop, Half Halt, Halt, School Halt. Wir gucken uns die Unterschiede an zwischen den verschiedenen Lektionen. Wir gucken uns an, was sind das überhaupt für Begrifflichkeiten? Wie können wir das aufdröseln und warum ist das wichtig, dass wir das wissen? Denn egal auf welchem Level wir arbeiten, ob wir einfach nur ein bisschen in der Reitbahn traben wollen und ein nettes, lockeres Freizeitpferd haben wollen, oder ob wir in die Dressurarbeit wollen, in die höhere Dressurarbeit wollen. Ich finde das total wichtig, dass wir wissen, was wir da mit unserer Hand fabrizieren, was eine Parade ist oder eben auch nicht, wie eine Parade funktionieren kann oder eben auch nicht. Und ob die immer von der Hand kommen muss oder eben auch nicht. Und ich finde, das ist es wert, ein bisschen mehr zu beleuchten. Auch im nächsten Monat im Podcast haben wir dann die liebe Irina Keller. Wir werden uns über das Thema Headshaking unterhalten. Und wenn ihr Fragen dazu habt, dürft ihr das natürlich gerne wie immer per E-Mail oder DM an mich schicken. Ich freue mich immer, wenn ihr ein bisschen eure Themen mit in meinen Alltag bringt, damit wir euch da auch begleiten können. Wir haben noch ein spannendes Thema, denn der zweite englische Podcast im nächsten Monat, der wird sich um das Thema psychosomatische Erkrankungen drehen, gemeinsam mit der lieben Frauke, die ja auch bei uns in der Masterclass referiert. Zum Thema Neuropsychologie und Neurobiologie. Und da werden wir uns auch dieses Thema mal etwas reflektiert unter die Lupe nehmen, weil ich da im Moment ganz viel zu sehe auf Social Media. Und ich glaube, das dürfen wir uns mal anschauen. Und das wird auch das Thema unseres Summits in 2026 sein, das Thema Neurologie. Neurologie und Psyche, Intelligenz des Pferdes. Ich habe noch keinen richtigen Namen dafür. Auch da bin ich euch dankbar, wenn ihr Ideen dazu habt. Aber in 2026 im März ist es wieder soweit. Da wird der nächste Summit kommen. Und da werden wir uns um alles, was Nerven, neurologische Verknüpfungen und so weiter ist, werden wir uns da einmal angucken. Genau. Ich freue mich also auf eure Nachrichten und bin ganz dankbar dafür, dass ihr die Zeit bis hierhin mit mir verbracht habt. Ich gehe jetzt reiten. Ich weiß nicht, was ihr macht. Und wir hören uns bald wieder. Danke, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und wenn du begeisterter Hörer bist, dann freue ich mich sehr, wenn du uns ein Like dalässt, wenn du den Podcast vielleicht in deinen Stories auf Instagram oder Facebook mit deinen Freunden teilst, damit wir noch viel mehr Pferdemenschen erreichen können. Wenn du Lust hast, noch viel mehr mit uns gemeinsam zu machen, dann schau doch mal in die Membership mit rein. Wir bauen gerade ganz viel an der Membership wieder. Wir werden zum Frühjahr hin sogar eine eigene kleine App bekommen, sodass wir direkt bei euch auf dem Telefon sind. Und wir haben da viele spannende Projekte. Die Community hat dieses Jahr für das Thema From the Ground, vom Boden aus gestimmt. Und wir werden uns also alles, was das Thema Bodenarbeit angeht, in diesem Jahr mal sehr differenziert ansehen. Du kannst uns 7 Tage kostenfrei testen. Du kannst dich also ganz normal über den Link in den Shownotes und über den Link im Shop anmelden und 7 Tage kostenfrei testen und in der Zeit einfach wieder abmelden und trotzdem hast du einen Testzugang. Und wir freuen uns natürlich, wenn du dann auch bei uns bleibst und Teil der Equidemia-Familie wirst. Wir freuen uns, dich zu sehen. Bis dahin.